Ich habe mich unglaublich gefreut, heute auf diesen Gottesdienst mit euch nochmal Gottesdienst zu feiern. Und dann machen wir ja erstmal eine Pause. Gut, Heiligabend haben wir noch, das machen wir draußen. Da merkt man erstmal, wie viel das auch wert ist, sich zu treffen und gemeinsam vor Gott zu sein. Und dass ein Glaube, den alleine zu leben, das ist gar nicht so schön und so nett, sondern es ist sehr herausfordernd. Wir wollen heute Daniel 7 angucken. Das ist ein schwieriger Text, der hat es in sich, der ist hart. Meine Frau fragt mich immer, warum predigst du immer die schwierigsten Sachen? Nimm halt irgendwas Ermutigendes, irgendwas Schönes, was wir jetzt gerade alle so brauchen. Und ich glaube aber, dass auch in diesem Daniel 7 Text eine unglaubliche Ermutigung für uns drinsteckt, gerade für uns und gerade in dieser Zeit. Heute lassen wir also die Hüllen fallen. Das meine ich jetzt eher, was Apokalypse betrifft. Das meint so viel wie die Hüllen fallen lassen, enthüllen, entschleiern, aufdecken. Und das passiert. Der Daniel hat eine Vision und er blickt in die Zukunft. Und der Daniel, der kann ziemlich weit schauen in seiner Vision. Also andere vor ihm oder mit ihm oder neben ihm haben vielleicht auch schon solche Visionen gehabt, haben auch schon in die Zukunft blicken dürfen, Jesaja, Hesekiel und so weiter. Aber mein Eindruck ist, so weit wie Daniel durchblicken kann durch den Tunnel der Geschichte, bis er ganz am Ende das Licht sieht, so weit, glaube ich, hat vor ihm noch keiner gucken können. Apokalypse. Er sieht eine Enthüllung und es ist ja, eine Apokalypse ist ja nicht nur schön. Es ist ja auch, er sieht ja auch grausame Dinge. Er sieht eine Zukunft, er sieht Stationen, wo man sagt, die müssen wir alle durchlaufen und die sind nicht sonderlich schön, was da so auf uns wartet. Das sind echt düstere Bilder dabei. Und es ist ja kein Film, wo man sagt, da kann man sich mal ein bisschen schocken lassen und dann schaudert man mal und danach sagt man halt, es war ja nur ein Film. Sondern was Daniel sieht, ist, er weiß, das ist ja echt. Das wird ja wirklich kommen. Das wartet auf unsere Menschheit. Wobei Filme auch oft eine ziemlich tiefe Wahrheit haben. Wir haben vorgestern am Freitagabend, haben wir mal wieder einen Film angeguckt, den wir vor Jahren angeschaut haben, nämlich Avatar. Einer der meistgesehensten Filme, habe ich gehört, den es gibt. Und dieser Film ist auch erstmal ein Film, der ist ziemlich durchgeknallt, dass da irgendwie die Menschen auf so einem Planeten sind, Pandora, und da ist ein Volk, wie heißen die, Nibi? Die sind so also menschenähnlich, aber ein bisschen größer und irgendwie so alle blau. Und die hupfen da durch den Wald. Und dieser Wald, der hat was ganz Geheimnisvolles, was Wunderschönes. Aber dieses Pandora ist völlig für Menschen total lebensfeindliches Gebiet. Und da, in diesem Film geht es letztendlich darum, dass die Menschen kommen auf Pandora, wo vorher alles in Ordnung war. Und dieses Volk, dieser blauen Kreaturen, da fröhlich zusammenleben. Die Menschen kommen, untersuchen diesen Planeten, entdecken, da gibt es wertvolle Bodenschätze. Was ist zu tun? Ausbeuten. Dieses Volk, diese Natur muss zerstört werden. Hauptsache, wir kriegen diesen Bodenschatz. Also die kriegen alle leuchtende Augen, die Menschen, weil sie sehen da Macht, Geld. Und sie merken gar nicht, dass sie, vielleicht merken sie es ja, dass sie alles kaputt machen. Und nach diesem Film am Freitagabend habe ich mir gedacht, naja, ist ja nur ein Film, aber der enthält so viel Wahrheit, wie Menschen Dinge kaputt machen. Nur um ein bisschen mehr Geld zu haben, nur um reicher zu werden, nur um mehr Macht zu haben, werden Kriege geführt, wird Natur zerstört. An vieles haben wir uns ja schon so gewöhnt, weil ist halt so. Und dieser Film, der hat mir das wieder vor Augen geführt. In dieser Welt leben wir. Mit diesen Menschen leben wir. Und ich bin auch so ein Mensch. Und was Daniel da sieht, das erschreckt ihn zutiefst. Er wurde sehr beunruhigt in seinen Gedanken. Jede Farbe war aus meinem Gesicht gewichen, sagt er. Doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Also Daniel wird ziemlich bleich, als er das so sieht, diese Vision. Ihn fröstelt, es wird kühl. Und er fühlt sich ganz ohnmächtig. Er sieht was, was ihm Angst macht, was ihn bedroht. Und wahrscheinlich kennt er das Gefühl, dieses, sein Schauder geht einem da über den Rücken. Ihn fröstelt's. Wir stehen in dieser Zeit und mir geht es auch gerade oft so, dass es mich fröstelt, wenn ich so denke, in welcher Zeit leben wir eigentlich? Wie geht denn das jetzt alles weiter? Wie lange soll denn das noch so gehen? Und wenn ich dran denke, welche Schäden auch dieser Lockdown. Ich bin kein Corona-Leugner, ich habe nur Angst, mir macht es Sorge. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussehen soll. Und was ist, wenn nach diesem Virus wieder ein neuer Virus kommt? Fröstelt es einen. Man fühlt sich gerade ohnmächtig, wir können irgendwie nichts tun. Und ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, wie können wir denn diese Ohnmacht überwinden, dieses Frösteln? Wie können wir wieder warm werden innerlich? Wieder Freude kriegen im Herzen? Und das können wir hier tatsächlich bei Daniel lernen. Und ich lese euch mal ein paar Verse vor und ich stelle euch mal diese Vision des Daniel vor Augen. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel ausgerissen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf die Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und schau, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich, und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde Herrschergewalt gegeben. Danach sah ich in dem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Mach so weit diese durchgeknallte Vision, die er da so hat. Und ich möchte mit euch nochmal genau hingucken. Was sieht er da eigentlich? Und Apokalypse ist ja oft Bildsprache, auch die Offenbarung ist ja Bildsprache. Und ich muss jetzt nicht super gebildet sein, um die verstehen zu können, sondern ich muss erstmal mich darauf einlassen, auf die Bilder, auf das, was da steht. Und das möchte ich mit euch machen. Und ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, um euch das vielleicht besser vorzustellen, die Augen zumachen und mal vor euch, vor eurem inneren Auge, ein Bild aufbauen. Die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Also stellt euch ein weites Meer vor. Ein Meer ist tief, bedrohlich, es ist bewegt. Es ist endlos, scheinbar endlos. Ich stelle mir vor, dass die Dämmerung so über diesem Meer hängt. Und dann fangen Winde an zu wehen aus vier Himmelsrichtungen. Und diese vier Winde, die wühlen das Meer auf. Auf einmal kommt eine unheimliche Bewegung mit rein. Die Wellen werden immer höher. Diese Winde, die streiten miteinander, die kämpfen gegeneinander. Sie verbinden sich zu heftigen Stürmen und da ist richtig was in Bewegung. Und man spürt, jetzt passiert irgendwas jetzt. Das ganze Meer ist besorgt, bewegt. Es hängt Angst über dieser Szene. Und aus diesem aufgewühlten Meer so aufgepeitscht ist, steigen Tiere auf. Als hätten diese Tiere darauf gewartet, endlich aus der Tiefe, aus der Verborgenheit von ganz unten aufzusteigen, sichtbar zu werden vor aller Augen. Und jedes von diesen Tieren kann sich sehen lassen. Da ist erstmal ein Löwe, der aufsteigt. Ein Löwe, der Flügel hat wie ein Adler. Der Löwe ist übrigens das Wahrzeichen Babylons. Und wie die Babylonier damals in unheimlich kurzer Zeit unheimlich viel eingenommen haben, so hat dieser Löwe Babylon, Löwe Babylon mit Flügeln ausgestattet. Der fliegt einfach nur so drüber und holt sich, was er haben kann. Einen Löwen, der Flügel hat, den kannst du nicht aufhalten. Und dieser Löwe, der bekommt die Flügel ausgerissen. Steht hier nicht, wer ihm die ausreißt, aber ihm werden die ausgerissen. Dann kann er nicht mehr fliegen. Dann fällt er zu Boden. Er wird aufgerichtet wie ein Mensch und er bekommt ein Menschenherz. Vermutlich hat es was mit dem Nebukadnezar zu tun, der ganz tief fällt in seinem Hochmut und der wahnsinnig wird und draußen bei den wilden Tieren lebt und danach wieder zur Umkehr und zur Einsicht kommt und wieder menschlich wird, ein Menschenherz bekommt. Als zweites kommt ein Bär. Und dieser Bär ist auch ein Raubtier. Und wir dürfen uns hier keinen Teddybär vorstellen, sondern einen, der das Maul aufreißt und der furchterregende Zähne hat. Der Bär steht im Talmud für das Persische Reich. Und ist auf einer Seite aufgerichtet und auf der anderen nicht. Vielleicht, weil dieser Bär aus zwei ungleichen Teilen besteht. Das sind jetzt nur Vermutungen aus Persien und Medien. Aber ja, dieser Bär hat Rippen im Maul. Es ist ein fleischfressender Bär und ihm wird es noch zugerufen. Friss Fleisch, friss Fleisch. Als nächstes kommt ein Panther. Hups, schon wieder ein Raubtier. Also es geht hier nur um Raubtiere. Und der hat vier Flügel, er ist noch schneller als der Löwe und er hat vier Köpfe, vermutlich vier Reiche, die da parallel zueinander regieren, vier Herrscher. Und dann kommt das vierte Tier, das aufsteigt aus dem Meer und dieses Tier ist schrecklich anzusehen. Es wird hier nicht definiert, scheinbar undefinierbar, was Neuartiges, unheimlich stark. Und hier steht, dieses Tier hat große eiserne Zähne, es zermalmt alles, was ihm zwischen die Kiemen kommt. Und wenn es dann auf dem Boden liegt, dann tritt er noch drauf und zermalmt es mit den Füßen. Eiserne Zähne stehen für alles wird vernichtet. Alles kann zerkaut werden, zerbissen werden. Dem kann sich nichts in den Weg stellen. 10 Hörner stehen für 10 Herrscher oder 10 Regierungsbezirke. Und am Ende, das ist eine lustige Szene, ist dann bei diesen Hörnern, Hörner stehen ja für Macht, für Überlegenheit bei Tieren. Und dieses eine Horn, das dann rauskommt, reißt 3 andere mit aus. Und das fängt dann an zu reden. Also es klingt ganz lustig, so ein Horn, was dann lalalala. Aber dieses Horn hat Macht, es hat was zu sagen und es lästert und spricht große Worte. Und Daniel schaut und er sieht diese Tiere, wie sie aufsteigen und wie sie die Welt in Atem halten. Und dann geht es ihm so, dass er, ihn fröstelt. Das ist unsere Zukunft. Da kommt ein Raubtier nach dem anderen. Und teilweise vielleicht auch parallel, weil keins von diesen Vieren ist mittlerweile noch schon verschwunden. Ihn fröstelt's. Leben wir in einer Welt voller Raubtiere? Und er ist ohnmächtig. Was können wir da als Menschen machen? Wo ist die Hoffnung? Wo ist der schöne Ausblick? Wir brauchen doch als Menschen immer so ein Happy End und so ein gutes Ende, sozusagen, alles wird prima. Kopf hoch. Und dann sieht Daniel noch was anderes. Das möchte ich euch auch vorlesen. Das sah ich. Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoss sich ein langer feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Und ich sah auf um der großen Reden willen, die das Horn redete. Das redet immer noch, dieses Horn. Und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und in die Feuerflammen geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und das Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt, und dieses Gesicht erschreckte mich. Daniel war jetzt völlig platt. Erst sieht er diese vier Raubtiere und dann sieht er einen kommen wie ein Menschensohn und zudem auf den Thron. Und das hat ihn noch mehr erschreckt. Jetzt wusste er gar nicht mehr. Und er hatte auf einmal ein tiefes Erschrecken vor diesem Menschensohn. Wer ist das, der da kommt? Wer ist es, dem alle Macht gegeben wird? Dem alle Ehre zuteil wird. Was hat der an sich, was hat der gemacht, dass dieser Mann auf dem Thron, dieser alte Mann, dass Gott ihm alles gibt, ihm alles in die Hände legt? Wie viel Vertrauen muss denn Gott zu diesem Menschensohn haben, dass er ihm alle Ehre gibt und das ganze Reich? Dass Gott nichts für sich behält, sondern sagt, alles, was mir gehört, das gebe ich dir. Ich lege es in deine Hände. Wer ist dieser Menschensohn? Menschensohn ist ja ein Ausdruck, den Jesus gebraucht. Wenn er sagt, ich bin der Menschensohn. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und wenn die Juden zu Jesu Zeit gehört haben, Menschensohn, Jesus sagt, ich bin Menschensohn, dann wussten die, der meint jetzt nicht, er ist halt der Sohn vom Josef. Oder er ist halt auch halt wie jeder von uns, sind alles Menschenkinder. Sondern das ist ein Ausdruck gewesen, der vom Daniel geprägt worden ist. Ein Herrschaftstitel. Der Sohn eines Menschen oder der wie der Sohn eines Menschen, das ist der Messias. Das ist der kommen wird. Das wussten alle. Aber warum wird der nicht Messias genannt oder der Große oder der Allmächtige oder es gibt ja viele Herrschaftstitel, die man doch für diesen Messias verwenden könnte. Warum Menschensohn? Das klingt so nüchtern, das klingt so, als wäre er auch nichts Besseres als wir alle. Dieser Menschensohn ist das absolute Gegenbild, der Kontrast zu diesen vier Tieren, die da aufsteigen. Die Tiere, die so grausam mit ihren riesigen Zähnen und mit ihr, die alles verschlingen wollen, die steigen aus der Tiefe des Meeres nach oben. Und der Menschensohn, der kommt auf Wolken des Himmels. Die Tiere, die versuchen zu verschlingen, was sie können. Die steigen auf, um angebetet zu werden, um verehrt zu werden. Der Menschensohn Der kommt nicht, um verehrt zu werden. Aber trotzdem bekommt er alle Ehre. Die Tiere sind grausam. Sie stehen für die Grausamkeit, für die Unmenschlichkeit, für das Schreckliche, was Menschen anrichten können. Diese vier Tiere, die stehen für Krieg, für Gewalt, für Hass, für Blutvergießen, für Ungerechtigkeit. Für all diese Dinge, die wir sehen, wenn wir heute in die Nachrichten gucken. Diese Tiere, die sind immer noch aktuell, die gibt es ja irgendwie noch. Und auch wenn man diese Tiere ziemlich deutlich auch mit Weltreichen in Übereinkunft bringen kann. Dieses letzte Tier, kann man vermuten, dass es das Römische Reich ist. Das war das Größte und die haben wirklich ziemlich viel eingenommen und sich unter den Nagel gerissen und waren auch ganz schön brutal. Trotzdem ist es so, dass bei einer Prophetie das oft nicht nur einmal eintritt, sondern immer wieder und immer wieder. Und auch das Reich der Nationalsozialisten war auch so ein Reich, wo ich sage, was für schrecklichen eisernen Zähne, die alles zermalmen und kaputt machen. Der Menschensohn steht für Gerechtigkeit. Für Menschlichkeit. Da kommt jemand, der endlich mal wieder wie ein Mensch ist. Für Menschlichkeit. Für Gerechtigkeit. Der ist gut. Dem kann man vertrauen. Der will nichts kaputt machen. Der führt sich nicht auf wie ein wildes Tier. Die Tiere stehen für Lebensfeindlichkeit und er steht für menschenwürdiges Leben. Für die Würde des Menschen. Er, der Menschensohn, steht für unsere Würde ein. Er steht für Gerechtigkeit und für Frieden. Und dieser Menschensohn, der zwingt uns nicht, dass wir uns niederwerfen vor ihm. So wie die Herrscher Darius und Nebukadnezar das gemacht haben. Nebukadnezar hatte diese große Statue da aufstellen lassen. Da muss sich jeder vor niederwerfen. Und es war klar, wer sich davor niederwirft, der wirft sich auch vor ihm nieder. Darius hat auch sowas gemacht. Das lieben die Menschen, dass sich andere halt vor ihnen niederwerfen und niederbeugen müssen. Die haben es verlangt. Sie haben es verlangt von ihren Untertanen. Der Menschensohn verlangt nicht, dass wir uns niederwerfen vor ihm, dass wir ihn anbeten. Aber er, der Menschensohn, ist der Einzige, der es verdient hat, dass wir uns niederwerfen. Dass wir uns ganz tief beugen vor ihm, weil er der Menschensohn ist. Und jetzt sind wir an Weihnachten angekommen. An der Krippe, wo Menschen sich niederwerfen vor diesem kleinen Kind, vor einem kleinen Menschensöhnchen. In tiefer Anbetung. Und wer kommt in diesen Stall oder in diese Höhle und sich niederwirft, der kann nicht anders als zu anbeten, still zu werden. Und das ist auch eine Form der Ohnmacht. Es ist nicht die Form der Ohnmacht, vor der wir am Anfang geredet haben, die von Daniel, wo es dich dann so fröstelt und sagt, wie soll das bloß weitergehen und wie schrecklich, wie ausweglos und vielleicht auch wie hoffnungslos. Es ist eine Ohnmacht, die uns in die Starre bringt, eine kalte Ohnmacht. Aber vor der Krippe sind wir auch ohnmächtig. Was wollen wir denn groß machen oder sagen? Du stehst einfach da und sagst, da ist er. Der Menschensohn ist gekommen. Der Menschenwürdige, der uns Würde gibt, ist jetzt da. Ich möchte euch einladen, dass wir, ich möchte euch einladen, dass wir jetzt anbeten. Wir können gerade nicht singen, also unsere Anbetung ist oft in Liedern. Aber ich möchte mit euch anbeten mit einem Gebet. Und dieses Gebet ist ganz einfach. In diesem Gebet kommen verschiedene Namen vor für den Menschensohn, für Jesus. Es sind Namen aus der Bibel. Nicht alle, es gibt viel mehr Namen über Jesus. Und ich möchte einfach diese Namen vorlesen, um Jesus damit die Ehre zu geben. Um vor dem Kind in der Krippe niederzuknien und zu sagen, unsere Welt ist schrecklich, es passiert viel, es ist viel im Gange, gerade im Moment, wir sind ohnmächtig, uns fröstelt's, aber wir wollen uns flüchten in die Ohnmacht zu dir. Und es ist eine Ohnmacht, wo wir merken, wir können unser Herz ihm geben. Da wird was weich in uns, da wird was gesund in uns. Da ist Vertrauen da. Und in dem Vertrauen steckt Leben. Und wenn ich dieses Gebet vorlese, dann lade ich euch ein. Anbetung hat immer was mit der Haltung zu tun. Dass ihr eine Haltung einnehmt der Anbetung. Entweder ihr rutscht mit dem auf dem Stuhl ganz nach vorne. Ihr könnt die Hände heben. Ihr könnt den Kopf neigen. Ihr könnt euch auch hinknien. Mir ist es völlig egal. Ich gucke euch auch gar nicht an. Weil es geht überhaupt jetzt nicht darum, dass irgendjemand guckt, wie ihr das hier macht, sondern es geht, ich lade euch einfach ein, so kurz vor Weihnachten, mit diesem Bild von Daniel, dass wir sagen, dann lasst uns doch anbeten. Anbetung hat immer was mit einer Körperhaltung zu tun. Heißt immer, sich irgendwie niederzuwerfen oder sich klein zu machen und zu sagen, du bist Herr, du bist der König. Ich lade euch ein, jetzt eine Haltung einzunehmen und ich knie einfach hier vor dem Kreuz. Und Jesus spricht zu seinen Jüngern. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Jesus Christus, du bist das Alpha und das Omega. Du bist der Anfang und das Ende. Der Urheber allen Lebens, der gute Hirte. Du bist der Anfänger und der Vollender meines Glaubens und das Haupt unserer Gemeinde. Mein Ratgeber. Das Lamm Gottes, die Auferstehung und das Leben. Du bist der, auf den die Völker hoffen. Und du bist die Hoffnung in mir. Gott Immanuel, mitten unter uns, der geliebte Sohn des Vaters. Gottes Sohn, Menschensohn. Die Herrlichkeit Gottes, Abbild Gottes, des Vaters. Du bist der Weg, die Wahrheit, das Leben, der Erbe aller Dinge. Alles gehört dir. Unser Brot des Lebens, täglich Brot. Du bist die größte Macht in mir, die größte Macht in unserem Land. In Deutschland, die größte Macht in der EU, in dieser Welt, der größte Macht in meinem Herzen, der Eckstein, der Erlöser, die Rose von Sharon, liebevoll und rein, mein Freund, König der Könige, Majestät, du bist mein Sieg, mein Glück, mein Friede, meine Kraft, meine Freude, meine Hoffnung, kostbarer als Gold, Silber oder Diamanten. Du bist der Duft des Lebens, ein Wohlgeruch, der Sieger, die Quelle des lebendigen Wassers, der Atem allen Lebens. Der Nachkomme, der Schlange den Kopf zertritt. Herr der Herrlichkeit. Aller Herr, Herr aller Herren. Du bist die aufgehende Sonne, der verlässliche Zeuge, das Wort Gottes. Die Sonne der Gerechtigkeit. Mein Fels. Der Messias Israels. Der war und der ist und der kommt. Der Löwe vom Stamm Juda, das Licht der Welt, der Gesalbte, der König der Nationen, der Herr der Heerscharen, der Fürst des Friedens, Menschensohn, der vierte Mann im Feuerofen, der Jesus von Nazareth, der Herrscher des Universums, der, durch den der Vater die Welt gemacht hat. Du bist mein eigentliches Leben, der Sinn meines Lebens, der mich vollkommen macht, zärtlich und gütig. Du bist Menschensohn, mein Menschensohn.